Der Club of Rome ist mit der Veröffentlichung »Die Grenzen des Wachstums« weltweit bekannt geworden. Doch was waren die Gründe und Anliegen von Aurelio Piccei und seinen Mitstreitern, diesen Club überhaupt erst zu gründen? Und wie relevant sind diese Gedanken in unserer heutigen Zeit? Die Deutsche Gesellschaft Club of Rome stellt sich heute die Frage, wie eine positive Idee der Zukunft, eine lebensfördernde Zukunft, aussehen und erreicht werden könnte. Bei der Suche nach Antworten behalten die Mitglieder die Anliegen der Gründer des Club of Rome im Blick, mit dem Anspruch, Historie und Zukunft zu verbinden. Pro Staffel beleuchtet Moderator Viktor Neumann Aussagen aus den Anfängen des Club of Rome und diskutiert diese kurzweilig mit unseren Mitgliedern. Diese geben Antworten aus ihrer jeweiligen Sicht und übertragen frühere Aussagen und deren mögliche Bedeutung auf unsere heutige Zeit.
Hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode Zukunftsimpulse, dem Podcast der Deutschen Gesellschaft des Club of Rome. Und heute ist Thomas Bruhn zu Gast. Hallo Thomas.
Hallo Viktor.
Und heute soll es erneut um einen Impuls von Aurelio Piccei, dem ersten Präsidenten des Club of Rome, gehen. Und zwar analysierte dieser im Jahr 1981 in Die Zukunft in unserer Hand. Man sucht den heilsamen Fortschritt, vor allem außerhalb des Menschen, in hervorragender Technologie und nicht in einer Besserung unserer eigenen Denk- und Verhaltensweisen. Denn moderne Mensch kann zwar alles verändern, doch darüber hinaus vergisst er, sich selbst zu entwickeln. Und auch im Schlusswort von Die Grenzen des Wachstums steht, der Mensch muss sich selbst seine Ziele und seine Wertevorstellungen ebenso erforschen wie die Welt, die er zu verändern sucht. Und das ist natürlich auch wieder von 1981, es ist jetzt nicht von gestern. Daher meine Frage, würdest du sagen, dass wir auch heute noch den heilsamen Fortschritt, also die Verbesserung unserer Lage, stark in Technologien suchen?
Ach, da hast du ja eins meiner Lieblingszitate rausgesucht.
Das trifft sich ja gut.
Ja, absolut. Also, da rennst du bei mir natürlich offene Türen ein mit diesem Zitat. Meine eigene Forschungsarbeit hier beschäftigt sich mit dem Thema Geisteshaltungen für das Anthropozän. In der Tat, finde ich, formuliert Aurelio Piccei da etwas extrem Wichtiges, Zeitloses. Diesen Impuls oder diesen Drang der Menschen, den heilsamen Fortschritt im Außen zu suchen und sozusagen die Welt außen irgendwie zu verändern und dabei vergisst seine eigene geistige Beschaffenheit als Teil dieses Veränderungsprozesses der Realität, der Wirklichkeit mitzubegreifen. Und wenn du mich jetzt fragst, ob das heute auch noch so ist, 81 war ich natürlich sehr, sehr klein, da war ich gerade geboren. Nach allem, wie ich das einschätzen kann, glaube ich tatsächlich, dass heute ein erheblich anderes Bewusstsein sich durchgesetzt hat und eine viel größere Bereitschaft herrscht, sich auch mit den unbequemen Fragen der eigenen Beschaffenheit, des eigenen Geistes auseinanderzusetzen. Ein Stück weit, glaube ich, auch notgedrungen, weil viele Menschen so eine Art auch Erschöpfung, glaube ich, eines alten Modus des mit der Welt Umgehens erleben. Und diese Aussichtslosigkeit sozusagen, eine scheinbar objektive Realität da draußen verändern zu wollen und immer wieder an den eigenen geistigen Barrieren zu scheitern, das, glaube ich, schon hat sich in den letzten 40 Jahren erheblich nochmal verändert. Ich bin natürlich immer auch in gewissen Bubbles. Gleichzeitig nämlich, als ich mich tiefer mit dem Thema Nachhaltigkeit anfing zu beschäftigen, erlebte ich auch diesen starken technologischen Bias. Also diese Vorstellung, wir brauchen nur die besten Großtechnologien zu entwickeln und globale Policy Frameworks zu etablieren und dann geht schon alles in eine andere Richtung, die habe ich auch stark vor wenigen Jahren noch gefunden. Seit ich mich aber aktiv auf die Suche gemacht habe nach den Menschen, Akteuren, Initiativen etc., die nach einer Integration zwischen geistiger Entwicklung und, ich sage jetzt mal, äußeren, ich finde diese Unterscheidung innen und außen manchmal schwierig, ja, aber die das versuchen zu integrieren, da merke ich, es gibt schon so unglaublich viel. Und jetzt bin ich selber auch schon 40. Ich habe den Eindruck, diejenigen, die nochmal 10, 20 Jahre jünger sind als ich, für die ist das noch viel präsenter, als ich das jemals mir hätte vorstellen können. Also insofern glaube ich doch, dass sich da seit Aurelio Piccei das geschrieben hat, viel geändert hat. Jetzt mag ich aber noch ein Aber anfügen. Ich habe den Eindruck, das hat viel auch mit den gesellschaftlichen Kontexten zu tun. Denn mir fällt schon auf, Menschen, die innerhalb gewisser gesellschaftlicher Strukturen Karriere machen, gewöhnen sich vielleicht auch ein bisschen an Vorstellungen von Macht, die zu einer Selbsteinschätzung führen könnten, dass man eben doch die Welt kontrollieren könnte oder machen könnte und so weiter. Und irgendwann die ehrlichen Ansätze des sich selber mitreflektierens, die eigene geistige Beschaffenheit mit als Teil des Transformationsprozesses zu sehen, dann irgendwann kürzer treten. Das glaube ich schon. Also da ist so eine Sogwirkung, falls du weißt, was ich meine. Die beobachte ich durchaus, dass man dann irgendwann aufhört, sich mit diesen Fragen zu beschäftigen.
Du hast jetzt gerade schon eine Veränderung angesprochen, die wir auf jeden Fall hatten, dass Menschen sich anders mit dem Thema Technologie beschäftigen. Dennoch leben wir aktuell in einer Zeit, wo Technologie eine größere Rolle denn je spielt. Ich meine, das BIP wird immer weniger molekular. Wir haben immer mehr Technologie, die hinter auch unserer Wirtschaftsleistung steht. Technologie spielt unfassbare Rollen, auch in der Politik immer mehr. Wenn wir uns zum Beispiel das Thema KI und AI angucken, dann werden diese Formen von Technologie unfassbar mächtig und teilweise auch undurchschaubar. Und um ganz ehrlich zu sein, manchmal verrennen wir uns ja vielleicht auch ein bisschen in diesen Technologien, um nochmal auf diesen Begriff des heilsamen Fortschritts zurückzukommen. Es gibt da diesen einen Gedanken, manchmal entwickeln wir Sachen, um ein Problem zu lösen, das wir gar nicht hätten, wenn wir anders über die Situation nachdenken würden. Wie siehst du das im Kontext der heutigen Gesellschaft?
Ja, auch sehr ambivalent, natürlich. Ich glaube, da habe ich auch ein bisschen eigene Entwicklung vollzogen in den letzten paar Jahren. Obwohl ich selber ein Physiker bin und ursprünglich mal über Nanotechnologie promoviert habe, war ich nie ein besonders technikaffiner Typ. Und insofern neigte ich auch dazu, gerade im Kontext von Nachhaltigkeit, Technologie sehr kritisch zu sehen. Und dann habe ich zwischendurch ja auch viel mich mit beschäftigt, mit solchen Ansätzen wie Climate Engineering, also große Technologien, mit denen man hofft, Klimasystem beeinflussen zu können, etc. Was ich extrem schwierig und problematisch finde, auch von der dahinterstehenden Denke. Und gleichzeitig bin ich inzwischen bereit anzuerkennen, dass Technologie eben auch lebensdienlich sein kann. Ich will nicht eine Dichotomie aufmachen zwischen die Technik ist lebensfeindlich per se, so, sondern die Frage ist, was sind die dahinterstehenden Prinzipien, nach denen wir Technologie entwickeln? Und das hat eben viel wirklich mit dieser eigenen Geisteshaltung oder den mentalen Paradigmen zu tun, von denen, die die Technologie entwickeln, von denen, die die Finanzierung dieser Technologien ermöglichen. Was für Interessen stehen dahinter? Steckt da eine Vorstellung der Machbarkeit hinter oder steckt da eben doch eine Haltung des Ermöglichens hinter, des Raumschaffens für lebendige Strukturen. Das ist immer ein Spiel miteinander, finde ich. Das Leben zu versuchen zu kontrollieren oder das Leben eher versuchen zu führen, zu begleiten, zu unterstützen. Und Technologie kann dieses sein und kann jenes sein. Ja, und die Art, wie wir mit Technologie interagieren, kann dieses sein oder jenes sein. Das will ich nicht verallgemeinern. Und dann aber auf der anderen Seite gibt es natürlich auch eine Sogwirkung der Technologie, aber die gibt es, glaube ich, bei allem. Ja? Die Strukturen, mit denen ich interagiere, haben das Potenzial, mich so dahin reinzusaugen, dass ich mich kontrollieren lasse von diesen Strukturen und nicht mehr das mit eigener Lebendigkeit fülle, sozusagen. Das kennen wir, glaube ich, alle selber. Also wie viel menschliche Intentionalität und Lebendigkeit prägt dann noch die Art, wie wir kommunizieren digital. Aber natürlich kann ich digital auch lebendig kommunizieren.
Auf jeden Fall. Du hast gerade eben auch diese Prinzipien angesprochen, die hinter der Entwicklung von Technologie stehen. Ja. Wie siehst du die Veränderung dieser Prinzipien in den letzten paar Jahren oder Jahrzehnten, seitdem Pichet das gesagt hat?
Ich sehe einen riesen Trend hin zu vernetzter Technologie. Und zwar Vernetzung im Sinne einer Ermöglichung von Selbstorganisationen. Und viele Menschen verbinden damit auch so die Sorge vor Kontrollverlust, wenn man so will. Ich sehe da große Potenziale auch für die, die Ausdehnung des Lebendigen in den technischen Raum, wenn du so willst. Ja? Also ich kann das noch nicht ganz für mich greifen, was ich da wirklich zu denke. Aber meine Haltung dazu hat sich auch im Umgang selber mit diesen Technologien hat sich wesentlich verändert, weil ich eben nicht mehr glaube, dass Technologie das ist, wodurch ich versuche, mehr Kontrolle über die Welt zu erlangen, sondern die mir ermöglicht, einfach in komplexerer Weise vernetzt Teil des lebendigen Systems zu sein, von dem ich ein Bestandteil bin. So. Ja, also insofern sehe ich viele dieser Ansätze der Digitalisierung und so sehe ich da als sehr, sehr ermöglichend und sehr positiv. Und gleichzeitig natürlich lässt sich das nie verallgemeinern über eine Technologie per se, sondern es stehen immer Menschen dahinter und manche Menschen tun das mehr aus einem Kontrollbedürfnis und einem Machtbarkeitswahn und andere tun das wirklich aus einer ermöglichenden, dienenden Haltung heraus.
Das heißt, um es einmal zusammenzufassen, was die wichtigste Rolle spielt, ist immer diese Synergie zwischen der Intention hinter der Technologie und der Technologie selbst.
Genau. Und das ist das, was ich aber auch oft vermisse. Oft, also gerade hier in Deutschland, vor wenigen Jahren wurde ich mal darauf aufmerksam gemacht, wie in Deutschland die Politik für die Digitalisierung entschieden wird. Und kann sein, dass das inzwischen verändert hat, aber damals erzählte mir jemand, der da ganz definitiv Einblick dran hat, sagte mir, naja, da stellt man nur fest, es gibt diesen Trend, wir müssen ihn irgendwie fördern, also verteilen wir Geld überall dahin, wo dieser Trend passiert. Und dann frage ich so, ja, und wie ist das Ganze gekoppelt mit einer Anbindung an Gemeinwohl und an Dienlichkeit der Anliegen unserer Gesellschaft und so weiter? Ja? Zu welchem Zwecke? Und das ist mein Hauptanliegen, diese Räume, wo diese tieferen Fragen nach der Intention, nach dem wirklichen Sinn besprochen werden können, die müssen erhalten bleiben und geschaffen werden und nicht einfach aus so einem Hinterherhechel-Modus zu sagen, oh, das passiert, wir müssen das jetzt unbedingt fördern und jetzt plötzlich müssen wir alle digital arbeiten. Nein, wir müssen uns immer die Zeit nehmen zu fragen, warum? Und das ist für mich das spezifisch Menschliche, dass wir die Fähigkeit haben, diese Warum-Fragen zu stellen und dieses Warum in den Lauf der Evolution mit einzuflechten. Und deswegen, ja, oh, für die Sinnfragen muss Zeit bleiben. Und das, ich erlebe, dass die Generationen, die auch jetzt ja noch jünger sind als ich, das ist extrem zentral für die, genug Zeit für die Sinnfragen zu haben. Manchmal habe ich dann das Gefühl, es kann da auch so ein um sich selbst kreisen daraus entstehen, sozusagen. Aber umgekehrt, diejenigen, die vielleicht 10, 20 Jahre älter sind als ich, da habe ich das Gefühl, die sind manchmal so sehr auf einem Pfad, um nochmal die Sinnfragen regelmäßig zu stellen, auf einer wirklich fundamentalen Ebene, fehlt denen oft die Zeit oder auch die Bereitschaft. Und deswegen werbe ich sehr dafür, lasst uns Räume schaffen, in denen wir diese unbequemen Fragen nochmal stellen können und vielleicht auch zu dem Ergebnis kommen, hier brauchen wir diese und die Technologie überhaupt nicht. Auch wenn man da theoretisch viel Geld mit verdienen könnte, aber unser eigentliches Anliegen ist doch Folgendes. Und dann lassen wir es halt beiseite. Ja, das ist aber überhaupt kein Muss sozusagen an über die Technologie per se eine Aussage, sondern es ist immer die Frage, wie klar ist die Intentionalität an, in dem Fall die Technologie, gekoppelt oder nicht gekoppelt? Und wann verliert es diese Anbindung? Das ist aus meiner Sicht ein ewiger menschlicher Suchprozess. Wie sehr ist das Handeln immer noch wirklich genährt von einem sich vertiefenden, übers ganze Leben hinweg ja vertiefenden Verständnis des Sinns?
Du hast gerade eben dieses vertiefte Verständnis angesprochen, aber auch gleichzeitig dieses überhastende Hineinstürzen in irgendwas. Ja. Um das jetzt einmal zusammenzuführen, du würdest also sagen, wir müssen auf jeden Fall irgendwo mit Technologien mitgehen, aber solange wir die Sinnfrage nicht geklärt haben, beziehungsweise solange uns da auch jeder Ansatz völlig fremd ist, sollten wir uns erstmal von Technologien fernhalten und überlegen, wie wir die sinnvoll fürs Gemeinwohl auch einbinden können. Dieses Gemeinwohl spielt da, wenn ich dich richtig verstanden habe, auch eine zentrale Rolle. Mhm. Das Beispiel, was du gerade eben angesprochen hast, wir schmeißen Geld in irgendwelche Projekte rein, wissen aber auch von der Intention her vielleicht gar nicht, wo diese Projekte am Ende landen werden. Mhm. Vielleicht haben wir auch noch gar keine genaue Vorstellung, wo sie landen werden, sondern wir gucken erstmal. Mhm.
Ja, so kann man das sehr gut zusammenfassen. Ich meine, das gilt doch für alle Dinge im Leben. Ja? Also wenn wir uns ein Smartphone zulegen, weil wir denken, oh, jeder hat ein Smartphone, ich mache das jetzt mal und dann hinterher stelle ich fest, oh, damit kann ich so und so spielen und dieses und jenes machen, dann gebe ich dem Instrument, nämlich in dem Fall dem Smartphone, die Macht, meine Art in Beziehung zu treten, zu steuern. Das ist was ganz anderes, als wenn ich mir überlege, was will ich eigentlich als Mensch, was ist bedeutsam für mich, was für Kommunikationsstrukturen bräuchte ich und dann zu entscheiden, ein Smartphone ist die geeignete Art für mich, um so in Kontakt zu treten. Also, ja, und das kannst du für alles erweitern. Ja. Facebook ist ein grandioses Tool, aber das kannst du nutzen für dich werden, weil du sagst, aha, ich habe folgende Intention und an diese Intention geknüpft nutze ich dieses Tool so und so. Oder du kannst sagen, aha, alle machen es und ich springe rein und dann
das Überhastete hineinstürzen in irgendwas. Ja. Das genau das Gleiche vielleicht auch bei SUVs. Jeder fährt auf einmal ein SUV. Vielleicht brauche ich auch einen, sieht cool aus, aber am Ende merkt man, man fährt damit einmal im Monat.
Ja, also die Liste ist wirklich endlos lang. Und das, was mir Kummer macht, vorher über Verantwortung auch mal sprachen, ist, dass die Menschen, die viel Verantwortung tragen in unserer Gesellschaft, unter extremem Druck stehen. Und sowohl zeitlich als auch Einflussdruck. Und ich finde es besorgniserregend, wenn diese Menschen nicht mehr die Räume haben, um sich über ihre eigene Intentionalität, über ihre eigenen Werte klar zu sein. Weder individuell noch in Gruppen. Ja, aber wenn du ein Meeting hast, wo du innerhalb von 30 Minuten eine Entscheidung treffen musst, gehen wir links lang oder rechts lang, und keiner mehr fragen kann, Moment mal, was ist eigentlich das Anliegen unserer Reise? Ja. Sondern sagen, wir müssen jetzt irgendwo hinfahren. Also, und dann setzt sich der Stärkste durch und der Stärkste weiß selber nicht, warum er eigentlich nach links will. Weißt du? Das erlebe ich so viel. Also ja, es geht immer um, meine Hauptanstrengung ist, lasst uns Räume dafür schaffen, dass diese Intentionalität nicht verschütt geht. Denn sonst stellst du ganz oft fest, das, was wir glaubten, was die möglichen Lösungen sind, hat überhaupt nichts mehr mit dem zu tun, warum wir eigentlich mal angetreten sind, um dies und jenes hier zu machen.
Das war ein sehr, sehr schönes und inspirierendes Schlusswort. Es passt auch perfekt in die Zeit.
Ja. Deswegen, wie deswegen schön.
Vielen, vielen Dank an dich, Thomas, dass du heute hier zu Gast warst in Zukunftsimpulse. Und an alle Hörer bis zum nächsten Mal. Dankeschön an dich, Thomas. Ciao.
Danke dir, Viktor. Alles Gute. Ciao.